Die glücklichsten Menschen, das ist das Thema, mit dem wir die Predigtreihe über das Abenteuer Jüngerschaft beginnen. Denn die Bergpredigt fängt ja an, wie viele von euch sicher wissen, damit, dass Jesus sagt, selig sind. Wörtlich muss man das eigentlich übersetzen mit glücklich sind. Ja, und das kam ja heute schon eingangs zum Ausdruck, wir wünschen uns alle Glück. Ihr habt mir auch eine Vorlage gegeben, auf die ich gar nicht vorbereitet war, ob Jesus auch diese, ich nennt sich das Emoticons, also diese kleinen, keine Ahnung, ob er die heute benutzen würde, ob er WhatsApp hätte oder ich möchte mich nicht festlegen. Ja, aber eine interessante Frage auf jeden Fall. Ja, wenn man sich darauf vorbereitet, und wir werden tiefer einsteigen, wirklich heute auch in den Bibeltext, und auch in den kommenden Wochen eben tiefer einsteigen in das, was Jesus hier konkret sagt. Und ich möchte euch wirklich auch einladen, dass ihr eure Bibel wirklich herausholt und dass ihr in den kommenden Wochen eingehend auch diese Texte studiert, Matthäus 5 bis 7, am besten noch im Zusammenhang des ganzen Evangeliums und tief grabt, denn da werdet ihr Schätze finden, die euch glücklich machen. Davon bin ich fest überzeugt. Aber natürlich googelt man auch mal dann am Anfang so einer Predigtreihe und sagt Glück und was macht eigentlich glücklich, und ihr werdet das vielleicht auch schon getan haben, es ist unendlich viel, kann man dazu finden. Es gibt die dollsten Untersuchungen, es gibt auch, wie heißt das, den World Happiness Report. Wusste ich auch nicht vorher, dass es das gibt. Man untersucht, wo leben die glücklichsten Menschen. Ich will das nicht sehr arg vertiefen, aber kurz erwähnen, anscheinend in Dänemark. An erster Stelle wäre ich nie drauf gekommen. Und an zweiter Stelle Island. Das kann ich mir jetzt schon besser vorstellen. Jetzt nach der EM. Interessanterweise ein Reporter, der eben auch, oder ein Mann, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, der ist dann auch dort und hat überlegt, wo mag das dran liegen? Und das liegt sicher daran, dass die so eine tolle Gemeinschaft haben in dem Land. Die halten zusammen, die paar Isländer, die es gibt, sind alle verwandt auch irgendwie, und die haben enormes Gemeinschaftsgefühl. Also, Deutschland steht auf Platz 16. Also, da gibt es sicher eine ganze Menge. Ich weiß nicht, welche Aussagekraft das letztlich hat. Tatsache ist, Glück ist immer etwas sehr Subjektives, was ja jeder selber irgendwo bestimmt und entscheidet, ob er glücklich ist. Und ich habe mich auch selber gefragt, wann warst du in deinem Leben eigentlich besonders glücklich? Das würde ich dich auch mal fragen. Wann warst du in deinem Leben mal so richtig glücklich? Und ich habe schon gemerkt, das ist jetzt kein Dauerzustand. Also auch nicht bei mir in meinem Leben. Ich sage eher, so diese Augenblicke, wo man so richtig glücklich ist, das sind eigentlich ganz kostbare, besondere Momente. Sonst würde ich vielleicht sagen, ja, ich bin zufrieden. Ne? Aber oft ist man auch weder glücklich noch zufrieden, ne? Oder? Ja, aber das muss jeder von euch selber entscheiden. Aber denk mal so an vielleicht einen besonders glücklichen Augenblick in deinem Leben. Hast du ihn? Also mir ist ein oder zwei Augenblicke in meinem Leben, die sehr ähnlich sind, sind mir eingefallen, und zwar, weil ich bei der Geburt unserer Töchter dabei sein durfte. Das war wahnsinnig aufregend. Also ich glaube, klar, meine Frau, für die Frauen ist es immer noch viel schlimmer und herausfordernder, sagen wir mal, aber für uns Männer ist das auch nicht so einfach. Aber es war wahnsinnig toll, dabei zu sein, und es ist ein unglaubliches Glück, diese Kinder dann zu sehen, die sich da rausgearbeitet haben und dann da sind, ihre ersten Schrei tun. Und das ist für mich so einfach ein Punkt, wo ich sage, da bin ich wirklich glücklich. Auch bis zum heutigen Tage, dass ich das erleben durfte und so etwas eben zu erleben. Ja, und ihr seid jetzt so in Kontakt mit euren Dingen. Es wäre total interessant, jetzt darüber mal zu sprechen und das auszutauschen. Vielleicht können wir das dann nach dem Gottesdienst machen, weil diese Dinge gibt es auch. Nun, wie gesagt, es gibt heute unheimlich viel Ratgeber, 5 Schritte zum Glücklichsein und 6 und 7, und ich möchte euch einfach nur eins sagen am Anfang der Predigt, ist, diese Predigt soll jetzt nicht darin bestehen, dass ich die 3 besten Ratschläge raussuche und euch jetzt weitergebe. Das könnt ihr selber machen, sondern für uns geht es heute darum, dass wir auf Jesus hören wollen, Was sagt er denn zum Thema Glück? Was sagt er dazu? Wir wollen, und das ist schon, da sollten wir genau hinhören, weil unsere Vorstellung von Glück, denke ich, dadurch auch erweitert wird und nochmal vielleicht auch in eine andere Richtung gelenkt wird. Und deshalb wollen wir jetzt Matthäus 5, 1 bis 12, so dass den Auftakt der Bergpredigt miteinander auch lesen. Wir haben das auch dabei auf Folie. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich sind die Friedensstiftenden, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ah ja, das haben wir nochmal, genau. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt, freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Amen. Ja, die glücklichsten Menschen haben das Glück gefunden. Aber die erste Kernfrage ist ja, was ist denn nun das Glück? Darauf kann man nun sehr unterschiedliche Antworten sich ergeben. Wir wollen ja jetzt auf Jesus hören und auf das, was wir auch hier lesen und erleben. Und ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht und ich habe eigentlich eine ganz klare Antwort darauf, was Jesus zumindest dazu meint. Er sagt eigentlich indirekt, ich bin euer Glück. Schlicht und ergreifend, ich bin dein Glück. Und deshalb erkennen die glücklichsten Menschen in Jesus ihr Glück. Also wenn man das so genau studiert, muss man das so mal sehen, dass er das so gemeint hat. Die Bergpredigt ist keine Bedienungsanleitung für das Leben, die man unabhängig von Jesus eben benutzen kann und irgendwie erfolgreich anwenden kann. Ich weiß, vor vielen Jahren gab es ein Buch von Franz Alt, ich weiß nicht, den Älteren unter uns wird das ja noch bekannt sein, ne? Frieden ist möglich. Und da ging es um die Bergpredigt. Ich habe es damals auch mit Interesse gelesen. Aber das Problem an diesem Ansatz war und ist, er versucht hat, letztlich Jesus als Weisheitslehrer zu sehen, der einfach über den Friedensprinzipien lehrt, aber letztlich ist auch ohne ihn funktioniert. Und das funktioniert eben nicht. Die ganze Bergpredigt hat im Zentrum Jesus Christus. Und das sehen wir auch schon hier am Anfang. Jesus geht auf einen Berg, also eigentlich ganz exponiert, dass alle ihn sehen können und setzt sich hin. Also er nimmt die Position der Autorität ein und des Lehrers und sagt, nun ist es wichtig, dass ihr auf mich hört. Und er stellt sich selber ins Zentrum. Er sagt, ich gebe die Antworten. Und wenn wir das ganze Evangelium auch als Rahmen der Bergpredigt sehen, dann erkennen wir, dass er sagt, ich bin die Antwort auf eure Fragen. Die Bergpredigt ist ein Teil des Evangeliums von Jesus Christus. Und dann, ihr wisst ja, was Evangelium heißt. Gute Nachricht, Freudenbotschaft, Glücksbotschaft können wir einfach auch sagen. Und deshalb wollen wir auch ganz kurz nochmal schauen auf den Zusammenhang. Die Einleitung, die Namensgebung. Jesus ist der, der sein Volk rettet von seinen Sünden. Ist das nicht ein Glücksmoment, dass dieses Kind geboren wird, deshalb feiern wir Weihnachten. Und dann bekommt er den Namen Immanuel, das heißt, Gott ist mit uns. Ist das nicht ein Glück, dass in Jesus Gott mit uns ist? Und Matthäus, der Evangelist, sagt, dass sich in Jesus die prophetischen Verheißungen, die den Erlöser angekündigt haben, erfüllt haben und erfüllen. Und deshalb wollen wir noch mal kurz vor der Bergpredigt in das Kapitel 4 schauen von Matthäus. Da müsst ihr einfach nur gut zuhören, das bekommt ihr jetzt nicht nach vorne projiziert. Vielleicht habt ihr ja sogar eine Bibel dabei. Das war ja ab und zu schon noch mal üblich. Oder haben wir uns schon so daran gewöhnt, dass alles so aufbereitet wird, leicht verdaulich, mit einfachen Schlagworten, kurzen Spots? Ich möchte euch einladen, nehmt wieder eure Bibeln mal zur Hand, bringt sie vielleicht auch in den Gottesdienst mit und lest dann mit. Und da heißt es Matthäus 4, ab Vers 16, dass der Prophet Jesaja hat gesagt, das Volk, das im Dunkeln lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schatten des Reich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Und er bezieht das auf Jesus. Jesus ist dieses Licht. Und dann heißt es weiter, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkünden, zu proklamieren. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, das Reich der Himmel. Also ändert euer Leben. Und genau darum geht es ja in der Bergpredigt, diese Umkehr konkret zu vollziehen, weil das Reich Gottes durch Jesus, der nahe ist, nahe herbeigekommen ist. Das Glück ist da. Und ist das nicht der beste Augenblick, etwas Neues anzufangen? Und dann kommt die Berufung der ersten Jünger, genau unmittelbar danach. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Till und Andreas, er sah zwei Brüder, Simon, Petrus und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Abenteuerjüngerschaft, das kann man wohl sagen, ne? Wie ist es denn, wenn du jetzt so getroffen wirst, mitten bei einer wichtigen Tätigkeit? Genau das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Wie ist denn das? Du bist gerade bei einer ganz wichtigen Tätigkeit, Katrin, Doktorarbeit, ne? Keine Ahnung, Versuchsreihe. Die sagt, komm, folge mir nach. Ja, vielleicht hat er dich dadurch ja gerade dahin geführt. Aber wenn Jesus ruft, der Ruf der Freude, aber auch der Ruf zu einem Neuanfang, dann ist das schon eine sehr abenteuerliche, herausfordernde Situation. Dann heißt es, er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium, also die Glücksbotschaft vom Reich Gottes und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Auch das gehört mit zu dieser guten Nachricht. Jesus ist nicht nur der Lehrer, er ist auch der, der tatsächlich Zeichen und Wunder tut. Und wenn ihr nach der Bergpredigt ab Kapitel 8 weiterlest, dann wird genau das dort auch ausführlich berichtet. Auch das gehört mit dazu. Und ich glaube auch, dass wir damit rechnen dürfen, auch hier heute, dass Jesus lehrt, aber dass er auch handelt, dass er in unser Leben eingreift. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedenen Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, dem Bereich der 10 Städte, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Und dann heißt es eben, Kapitel 5, Vers 1, als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Jesus sagt ganz klar, ich bin euer Glück. Das Zweite, die glücklichsten Menschen sind nicht die, die sich am wohlsten fühlen, sondern die glücklichsten Menschen sind die, die sich für Jesus Christus entscheiden. Habt ihr das gehört? Jesus sagt nicht, die glücklichsten Menschen sind die, die sich am wohlsten fühlen. Sondern die glücklichsten Menschen sind die, die sich für mich entscheiden. Wir sehen, eine große Menge, Menschenmenge hat sich für Jesus interessiert und ist da auch zusammengekommen. Sie haben Jesus beobachtet, sie waren neugierig, sie waren vielleicht sogar begeistert, haben gesagt, boah, das sind ja ganz tolle Sachen, die Jesus da erzählt. Und wenn man diese Wunder sieht, das ist ja wirklich beeindruckend. Sie haben diskutiert, sie haben die Predigten analysiert und haben gesagt, das war richtig, auch von der ganzen Performance total cool, wie er da diese Beispiele, die er da verwendet hat, und dann ist er so persönlich geworden und so weiter. Aber sie sind trotzdem, ganz viele offensichtlich, in einem gewissen Abstand zu ihm geblieben und haben einfach nur zugeschaut. Das heißt, sie haben keine Entscheidung getroffen. Sie haben nur beobachtet. Ganz anders dann die Jünger Jesu. Und das ist wichtig zu sehen. Jünger wird man nicht automatisch, sondern Jünger wird man unterwegs. Und der erste Schritt auf diesen Weg, das ist die Entscheidung, dass ich mich auf diesen Weg auch wirklich begeben will. Und genau diese Entscheidung, die muss jeder Mensch, der das Evangelium von Jesus Christus hört, auch treffen. Will ich ihm nachfolgen oder will ich ihm nicht nachfolgen? Übergebe ich ihm mein Leben oder tue ich das nicht? Jesus hat diesen Ruf tatsächlich, denke ich, an alle rausgegeben, auch an uns. Und er sagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich denke, das ist heute noch so aktuell wie früher. Und jeder, auch heute Morgen, muss sich auch überlegen, bin ich jetzt, wo stehe ich eigentlich? Bin ich in der Menschenmenge, die beobachtet, interessiert ist, vielleicht auch diskutiert? Oder gehöre ich zu denjenigen, die sagen, okay, ich folge dem Ruf und ich trete jetzt ganz nah an Jesus heran und ich sage, Herr, ich komme zu dir, du bist wirklich mein Glück, du bist mein Herr und ich übergebe dir mein Leben mit Haut und Haaren. Vergib mir meine Schuld, rette mich, mach mich zu einem Bürger des Himmels. Und das ist der erste Schritt auf dem Weg, um ein Jünger zu werden. Und wir dürfen diesen Weg nicht, abkürzen oder meinen, wir könnten da drum herum kommen. Das ist wie so ein Nadelöhr. Und ich bin so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe für mein Leben, weil ich eben Jesus als mein Glück entdeckt habe. Und ich bin immer begeistert, dass wir das auch immer wieder erleben dürfen, auch in den letzten Wochen, Monaten, dass Menschen, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen, plötzlich sagen, ja, Jesus ist mein Glück. Und ich glaube, er ist wirklich das Glück für diese Welt. Und Jesus hat ja dann, das ist am Ende des Matthäus-Evangeliums, wir wollen das ja im Zusammenhang sehen, gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin zu allen Völkern, taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und machet sie zu Jüngern, alle Völker, taufet sie und lehret sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und das ist jetzt der Zusammenhang. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Er hat uns den Auftrag gegeben, Menschen zu Jesus zu führen und zur Entscheidung zu führen. Das ist das Erste. Aber Jünger wird man unterwegs, haben wir gehört. Es gehört noch mehr dazu, als zu sagen, ich will jetzt direkt einfach immer nur bei Jesus zu sein oder Jesus ist in meinem Leben, sondern die glücklichsten Menschen entscheiden sich nicht nur dafür, Jesus, bei Jesus zu sein, sondern auch ihm nachzufolgen. Sie entscheiden sich zur Nachfolge. Was bedeutet das? Nachfolge ist eben mehr als nur zu sagen, ich werde Christ, Jesus ist jetzt in meinem Leben, sondern Nachfolge bedeutet auch, dass man mit Jesus praktische Schritte geht, dass man ihm eben im Wortsinne hinterhergeht. Nicht nur auf ihn zu hören, sondern das Gehörte auch umzusetzen. Und erinnert euch das an was in der Bergpredigt? Am Ende der Bergpredigt, Matthäus 7, sagt Jesus, dann nochmal ganz klar, Matthäus 7, Moment, bin ich ganz hinten gelandet. Ist so dick, die Bibel. Ab Vers 24, wer diese meine Worte hört und danach handelt, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und wisst ihr, das ist nochmal so der zweite Schritt. Und ich denke, es gibt vielleicht, das ist Thema von dem Buch von Dallas Willard, Jünger wird man unterwegs, der sagt, es gibt viele, die sich entschieden haben, Christen zu sein, aber es gibt offensichtlich viele, die einfach noch nicht so richtig mitbekommen haben, dass dazu auch ein Weg gehört, dem man dann auch weitergeht. Und er spricht davon, dass man sich fast ja nochmal so richtig auch entscheiden muss zur Jüngerschaft und zur Nachfolge. Ich würde fast sagen, eine Bekehrung zur Jüngerschaft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für viele von uns auch eine Herausforderung ist, vor der wir stehen. Will ich auch weitergehen, das Gehörte umsetzen? Mit welcher Haltung gehe ich jetzt durch diese Themenreihe? Also die sind ja anhand so direkt im Ablauf der Texte, der Bergpredigt, nicht jeder einzelne Text wird berücksichtigt bei den Themen, aber das sind ganz wichtige Sachen. Brücken bauen, vergeben, ne? Versöhnung, wie steht es damit? Es geht um Umgang mit Sexualität, um Treue, es geht ums Geben, großzügig sein, ins Reich Gottes investieren, um das Gebet, um Werte. Man kann einfach, sagen wir mal, relativ locker so mit dabei gehen, sagen, interessantes Thema und gut vorgebracht, man kann drüber diskutieren, aber du kannst auch sagen, Herr, was bedeutet das jetzt für mich, wo soll ich mich versöhnen und hingehen? Wie ist es bei mir im Umgang mit meiner Ehe, meiner Sexualität, mit meiner Treue, wie ist es bei mir mit dem Gebetsleben, mit dem Sorgen und so weiter? Und ihr Lieben, das kann eine interessante Predigtreihe werden oder eine Revolution in deinem Leben. Und an wem liegt das jetzt, ob das klappt? Dann sagst du, an dir. Also ob ich das jetzt gut genug rüberbringe. Manche denken das vielleicht schon, ne? Aber ich sage, es liegt an dir. Weil du hast es jetzt verstanden und so gut kann ich das gar nicht rüberbringen oder besser. Wichtig ist, du hast es verstanden und du hast eine eigene Bibel und eine eigene Beziehung zu Jesus. Und dahin soll dich das führen, dass du sagst, ja, okay, Herr, ich buchstabiere das mit dir durch. Egal, ob das jetzt noch interessanter dann und noch bewegender vorgetragen wurde. Und wir wollen es heute jetzt nicht so allgemein an diesen Themen machen, sondern ich möchte mit euch auch durch diese Seligpreisungen gehen, weil ich habe gemerkt, da sind wirklich Herausforderungen drin. Und wir können nicht alle, ich habe gemerkt, ich wollte alle durchgehen, habe gemerkt, das ist hoffnungslos, das ist viel zu viel. Ich habe mich für einige entschieden, die ich mit euch durchbuchstabieren möchte. Und zwar, und da geht es jetzt eben um die konkreten Schritte. Die erste, und zwar die in Vers 3, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott. Wir kennen das, geistlich arm sind, heißt es wörtlich, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das klingt ja erstmal paradox. Arm zu sein ist mein Glück. Na, ich weiß nicht, wer von euch das jetzt so sagen würde. Wichtig ist dabei, es ist nicht materielle Armut gemeint. Erste Feststellung. Die zweite Feststellung, ich dachte früher, es könnte auch um geistige Beschränktheit gehen, weil geistlich arm, vielleicht haben das manche, denken das tatsächlich, aber das ist auch nicht gemeint. Sondern es geht eigentlich darum, dass ich erkenne, dass ich demütig bin vor Gott. Dass ich einfach demütig bin vor Gott und dass ich erkenne, dass ich ihn brauche wie ein Verdurstender das Wasser oder wie ein Verhungernder das Brot. Dass ich ohne ihn nicht leben kann und dass er Recht hat. Das heißt, ich werde arm vor ihm. Demütig sein. Und dann lese ich diese Bergpredigt und bin ich bereit, meine konkrete Armut dann auch zu erkennen und zuzulassen? Also meine Unversöhnlichkeit, wenn da von Versöhnung die Rede ist. Ich kann ja immer sagen, ja, deine Unversöhnlichkeit, ne? Die regt mich ja immer am meisten auf. Ne? Und was du alles machst. Nein, aber es geht um meine Unversöhnlichkeit. Es geht um meinen Geiz. Es geht um meine faulen Kompromisse. Es geht um mein Gebetsleben. Es geht um meine Sorgen Und wenn ich das dann lese, sage, ja, okay, Herr, das stimmt. Und ich muss einfach sagen, diese Bergpredigt ist sehr realistisch. Sie ist sehr menschlich. Und sie trifft mich. Wort für Wort. Also sollte er mal was Persönliches sagen. Es trifft mich Wort für Wort. Meine Armut wird hier thematisiert. Und wenn ich sie erkenne, dann werde ich offen für Gottes Reichtum, für Gottes Werte, für den Schatz des Wortes Gottes, für das, was er mir naheliegend sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles, was ihr braucht, dazugetan werden. Und dann fragt, was ist denn wertvoll? Jesus, und Jesus steht auch für Werte. Dieser Schatz steht für Werte. Und ich glaube, ich muss erst mal lernen, was überhaupt wertvoll ist. Und das lerne ich durch Jesus. Und dann fange ich an, umzukehren. Und ihr Lieben, dieses Umkehren zum Glück, das ist für mich ein ständiger Prozess. Ich habe das natürlich mal grundlegend vollzogen und ich habe mich mehrmals bekehrt, weil ich da nicht so ganz sicher war, bin ich jetzt nun wirklich bekehrt. Das ist auch, ich denke, es hat geklappt dann irgendwann. Aber ich merke, diese Umkehr, das muss ich täglich vollziehen. Ich muss immer wieder das an mich heranlassen. Von der Armut in den Reichtum. Er lässt mich ja nicht arm. So, das Zweite, die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Das ist gar nicht so einfach, diese Seligpreisung. Und ich denke jetzt auch nicht, dass Jesus damit meinte jetzt, dass man durch das Trauern an sich glücklich wird, sondern er will nur sagen, hey, ihr vielen Traurigen und ihr vielen, die ihr Schmerzen habt in eurer Trauer, ich will euch trösten. Dafür bin ich gekommen. Das ist einfach die Botschaft, er holt uns ab. Verlust und Trauer sind doch keine Ausnahmesituationen in unserem menschlichen Leben, sondern sie gehören zu unser aller Leben. Ist es nicht so? Ich durfte ja ganze Zeit, einige Jahre unterrichten, und zwar Erzieher, angehende Erzieher, und da war auf dem Lehrplan auch Verlust und Trauer in der religionspädagogischen Praxis. Ja, das mussten sie lernen, damit umzugehen, weil auch die Kinder schon natürlich solche Dinge mitbringen in die Einrichtung und dann da sitzen, und wie geht man dann damit richtig um? Und man kann es nur lernen, wenn man mit der eigenen Verlust und Trauer anfängt, richtig umzugehen oder überhaupt es wahrzunehmen. Und wir sind ganz schlicht eingestiegen, dass ich gesagt habe, was habt ihr denn da schon für Erfahrungen gemacht? Und ich weiß, das ist nicht so einfach, jetzt gleich so ganz schwere Erfahrungen zu erzählen. Ihr entscheidet selbst. Und dann fing das damit an, dass jemand irgendwie seine Lieblingstasse vielleicht zerbrochen ist. Ist ja auch irgendwie schlimm. Oder das Haustier gestorben ist. Oder ja, dass man vielleicht eine wichtige Prüfung versiebt hat und merkt plötzlich irgendwie einen Weg, den man sich vorgestellt hat, der geht jetzt nicht mehr. Oder natürlich auch, die Oma ist gestorben und die sind alle irgendwo trauern natürlich auch und haben diesen tiefen Verlust. Was auch mal eine Schülerin gesagt hat, sie wäre immer so furchtbar in der Schule gemobbt worden. Also dieser Verlust an Gemeinschaft. Und das hat in ihr so tiefe Spuren hinterlassen, dass sie bis zum heutigen Tage eben oder bis zu dem Augenblick damals eben auch irgendwo angeschlagen war. Ja? Und das war auch eine Verlusterfahrung, eine tiefe Trauer in ihr. Und das war irgendwie eine total gute Stunde. Es waren immer super Stunden, wo was gewachsen ist in der Klasse, allein dadurch, dass wir darüber gesprochen haben. Und Faktum ist, Trauer ist schmerzhaft. Und Gehirnforscher, wie auch immer, die messen ja, welche Areale da aktiv sind bei Schmerz oder bei Trauer. Das sind die gleichen. Ja, deshalb sagt man, es ist richtig schmerzhaft, so ein Verlust. Weil es sind die gleichen neurologischen Strukturen, die da angesprochen werden. Deshalb merkt man, wie schwierig das dann eben auch ist. Und deshalb ist die Frage, wie gehe ich mit meiner Trauer um, wo gehe ich damit hin, wie tröste ich mich? Und ich finde, die Schüler haben auch schon viele Strategien und gute Dinge da auch erzählt, dass man austauscht, dass man sich in den Arm nimmt gegenseitig, sich Mut zuspricht. Aber Jesus bringt hier nochmal eine ganz andere Tiefendimension hinein. Er sagt, ich bin bei euch. Hey, ich bin dein Schöpfer, ich sehe, wie du trauerst und welche Verluste du auch erleidest und auch ich bin bei euch und ich bin auch gekommen, um dich zu trösten, um wieder aufzurichten, um dir neuen Mut zu geben. Und es gibt eine im Heidelberger Katechismus auf die Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Wunderbare Antwort, die trägt durch das ganze Leben. Nämlich, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. So viel zum selig, glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Dann glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Also das ist eine echte Herausforderung für mich. Was lernen wir denn eigentlich? Was hören wir in den Medien? Ne? Was ist das Gegenteil von Sanftmut? Bitte? Ich würde sagen Gewalt. Gewalt. Ist so mein Empfinden, ist das Gegenteil von Sanftmut. Es geht Ellenbogen. Es heißt eigentlich, das Gegenteil wäre, ich will mich um jeden Preis durchsetzen. Ich gebrauche meine Ellbogen, ich wende Gewalt an, um meine Ziele zu erreichen. Und Gewalt hat ja viele Gesichter. Gewalt kann ja auch einfach verbal und psychisch und durch blöde Art, die man eben anwendet, durch verschiedene Dinge angewendet werden. Und ist das nicht genau das, was diese Welt immer wieder versucht in den Griff zu kriegen, dass einfach einer versucht, auf Kosten des anderen sich durchzusetzen? Ja? Das ist nicht Gewinn-Gewinn, sondern Gewinn-Verlust-Beziehung. Ne? Das heißt, ich habe den Gewinn und du hast den Verlust. Ist das der Weg, den wir gehen? Oder, und ich glaube, da wird es jetzt klar, Jesus sagt, diesen Weg sollt ihr nicht gehen. Das macht unglücklich. Euch und diese ganze Welt. Und das sehen wir, dass das passiert. Diese Welt versinkt im Chaos. Mich bedrückt das sehr, wenn ich sehe, was da abgeht. Und euch wahrscheinlich auch. Oder suche ich einen Weg, der für uns beide gut ist? In dieser einen Welt, für uns miteinander. Im Geist Jesu Christi, im Geist der Bergpredigt. Dass ich dich sehe und sage, wir beide sind Kinder Gottes. Und Gott hat uns geschaffen. Wir sind vielleicht nicht alle Jünger, aber wir sind beide Kinder Gottes. Und ich will den Weg der Sanftmut gehen, den Weg Jesu. Jesus soll Gestalt gewinnen in meinen Beziehungen und in dem, wie ich mich in diese Welt einbringe. Dass ich ja Frieden bringe, dass ich vermittle, dass ich Synergien erzeuge, dass diese Welt miteinander vorangebracht wird. Und genau das braucht diese Welt, heute mehr denn je. Und deshalb glaube ich, dass dieser Aufruf zur Jüngerschaft, zu diesem Weg der Sanftmut, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Weg des Rückzugs, sondern das ist etwas, wo wir hineingehen und der Welt genau das geben, was sie jetzt dringender braucht denn je. Seid ihr dabei? Und es sind nicht immer nur die anderen, die gerufen sind, sondern jeder von uns hat Verantwortung. Und möchte, es gibt ja auch so meine Generation, so 55 plus, ne? Und ich finde toll, dass die zweite Aufbruch heißt. Und deshalb möchte ich euch, liebe Geschwister, ganz besonders ansprechen. Zieht euch jetzt nicht zurück in den nächsten Jahren in den Ruhestand, sondern brecht tatsächlich auf und lasst uns miteinander nochmal richtig was bewegen. Zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen. Ja? Ja. Amen. Ja, doch, immerhin. Also ich bin schon mal ganz froh, dass das Amen hier kam. Ihr seid Licht und Salz in dieser Welt. So, die nächste Seligpreisung. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Im letzten Jahr waren wir, meine Frau und ich, in Rosenheim, unserer alten Wirkungsstätte, und bei Freunden haben wir übernachtet und das ist eine große Familie mit vielen Kindern. Und als ich morgens im Bad war, mich da gerade noch gekämmt habe, dann klopft es an der Tür, da kam der kleine Sohn rein, so, und sagte, ob er auch noch mit reinkommen kann. Und dann standen wir beide vorm Spiegel und haben uns die Haare gegelt. Ja, er unten ganz kunstvoll, alles richtig schick gemacht. Und ich habe das so, was so ging, bei mir auch gemacht. Und habe nur gedacht, Mann, der ist schick, der Junge. Das war bei uns früher noch nicht so ausgeprägt. Man merkt, es ist uns allen wichtig, ja auch mir und jedem von uns, dass wir doch ordentlich aussehen, dass wir gut ankommen, irgendwie eine schöne Brille haben oder was weiß ich. Das Äußere ist für uns alle wichtig. Aber wie sieht es denn mit dem Inneren aus, mit dem Herzen? Und da sagen wir vielleicht, ach ja, das sieht ja keiner. Ne? Aber wisst ihr, es sieht vielleicht keiner, aber es hat einen riesigen Einfluss auf unser sichtbares Leben, dieses verborgene Herz. In den Sprüchen heißt es, mehr als alles hüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Also das Leben geht von deinem Inneren aus. Und ich erlebe das, und ich habe oft erlebt, dass Menschen, dass Christen, dass Jünger Jesu ihr Herz geöffnet haben. Also jetzt nicht einfach so allen preisgegeben haben, sondern in einem vertrauten Gespräch gesagt haben, ich möchte mein Herz mal öffnen vor Gott und hilf mir bitte dabei. Und so habe ich das verstanden. Und das haben sie gemacht, und was dann sichtbar wurde, dass sie eigentlich ganz anders lebten, als man äußerlich den Eindruck hatte. Alles, was Jesus in der Bergpredigt anspricht, kam vor, als auch Jünger Jesu ihr Herz geöffnet haben. Unversöhnlichkeit, Ehebruch, wirklich krasser Ehebruch, Lügen, Diebstahl, Alkoholmissbrauch, Gewalt, Götzendienst. Also ich habe noch nicht mal alles genannt. Kapitale Dinge. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass fast alle dieses Gift aus ihren Herzen rausschwemmen konnten, weil sie Jesus um Vergebung gebeten haben und umgekehrt sind und ein neues Leben angefangen haben. Und das ist das, sie sind leicht wie eine Feder wieder gegangen. Und das ist wunderbar, jemanden zu erleben, der richtig belastet kommt und dann wirklich fröhlich Jesus sieht und ganz anders Gott preisen kann. Sagt, boah, ich sehe Jesus wieder, ich habe einen freien Blick, weil mein Herz entlastet ist. Jesus bedeutet ja, Gott rettet, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Sie schauen Gott. Das reine Herz, das möchte ich auch dazu sagen, ist wie so ein zartes Pflänzchen, das ist wie so eine Primel. Ich bin nicht so gut im Blumengießen, bei mir haben die oft immer die Köpfe hängen gelassen und ich habe also schon auch manche Pflanze leider beerdigen müssen. Aber bei den Primeln ist ja so, wenn du die gießt, dann wupp, dann stehen die, wenn es noch Leben in ihnen ist. Ne? Dann kommen also die Blüten wieder hoch und dann geht's auch. Und das ist, denke ich, auch das, wir brauchen, ich merke, ich brauche immer wieder Vergebung. Jeden Tag neu und manchmal mehrmals am Tag. Und das bringt die Blume wieder zum Blühen. Aber das ist, gehört eben auch zu diesem Weg, diesen Schritten. Und schließlich glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Also Jünger Jesu sollen Licht und Salz in der Gesellschaft sein. Wir wollen gute Nachbarn sein. Wir wollen fleißige Mitarbeiter sein. Wir wollen aktive Bürger der Stadt sein. Wir wollen beliebt sein, oder? Ihr möchtet doch auch gern gesehen sein in dieser Stadt. Das möchten wir. Wir möchten Teil des Landes, der Stadt sein. Aber es kann sein, dass Jünger Jesu abgelehnt werden, weil sie Jünger sind, weil sie diesen Weg der Jüngerschaft gehen. Und genau das erleben heute mehr denn je Menschen in dieser Welt. Wir eigentlich fast gar nicht hier bei uns. Das ist nix. Philipphalle. Im Vergleich zu dem, was Menschen in anderen Ländern erleben. Keiner wünscht sich das, aber es kann der Preis der Nachfolge sein, so wie Jesus selbst es erlebt hat. Und deshalb ist es wichtig, der Ruf in die Nachfolge, auch zum Abenteuer Jüngerschaft, das ist jetzt nicht die Einladung zu einer Fotosafari, sondern mitunter stehen wir miteinander plötzlich im Krieg, weil diese Welt im Krieg steht und Jesus mitten hinein uns sendet als Boten des Glücks, dass wir Jesus Christus hineinbringen. Aber Jesus verspricht, ich werde alles wieder gut machen. Jesus sagt, ich werde euch wieder trösten. Und er sagt, vielleicht auch erst im Himmel, aber da ganz gewiss. Und daraus lerne ich, glücklich zu sein bedeutet, auch wenn ich in dieser Welt bin, schon auch im Himmel verwurzelt zu sein und im Himmel ernst zu nehmen und aus dem Himmel heraus und aus dieser Verheißung des Himmels auch Kraft für die Erde und für das Leben hier zu schöpfen. Den Himmel auf die Erde zu bringen. So viel einige Tiefenbohrungen mit euch und ich möchte euch einladen, lest dieses Buch von Dallas Willard, Jünger wird man unterwegs, lest die Bibel, diskutiert darüber, betet und geht Schritte der Nachfolge. Und ich möchte euch jetzt einfach auch herausfordern, weil ich denke, das liegt auch im Charakter dieses Themas und dieser Themenreihe. Vielleicht können wir die nächste Folie dann einfach auch noch auflegen. Ich möchte euch herausfordern. Ich für mich muss sagen, Jesus ist wirklich mein Glück. Er glaubt an mich, ich bin in einem tollen Team, es sind so viele positive Dinge, die ich erleben darf. Er hat alles in der Hand. Aber ich merke auch, wir müssen eine Entscheidung treffen. Und vielleicht müssen einige von uns hier oder stehen davor, eine grundsätzliche Entscheidung überhaupt erstmal zu treffen. Trete ich heran an Jesus? Will ich ihm überhaupt grundsätzlich nachfolgen? Will ich Christ werden? Will ich Jünger werden? Das sind vielleicht einige von uns. Ich denke, ein paar mehr sind vielleicht schon Christen und dabei, die sagen, ja, aber diese Schritte zu gehen und jetzt auch mit ihm vorwärts zu gehen, nicht zu erwarten, dass alles nur durch so einen Nürnberger Trichter in mich hineingeschüttet wird, sondern dass ich selber anfange, Schritte zu gehen, bewusst. Das ist eine Entscheidung, die ich auch noch treffen muss. Und das Dritte wäre, dass ich glaube, dass das vielleicht jeden von uns betreffen könnte, dass wir gemerkt haben, eine konkrete Sache, die ist jetzt für mich wichtig. Ja, vielleicht eben in diesem Geist der Sanftmut in eine bestimmte Situation zu gehen, meine Ellenbogen einzufahren und Versöhnung zum Beispiel zu bringen am Arbeitsplatz oder in der Familie oder in der Gemeinde irgendwo. Oder ein anderer Punkt, der dich eben heute angesprochen hat. Und ich möchte euch jetzt einfach bitten und einladen, dass ihr persönliche Entscheidungen trefft. Ich habe mir überlegt, wie kann man das jetzt gestalten? Und ich schlage einfach mal vor, dass ihr einfach eure Augen zumacht. Weil es soll ja eine persönliche Entscheidung sein. Und ich will jetzt hier niemanden vorführen oder nach vorne rufen, sondern ich möchte euch einfach nur eurem Gewissen überlassen und euch auch überlassen, wie ihr das zum Ausdruck bringt, wenn ihr jetzt eine Entscheidung trefft. Vielleicht steht jemand dann auf oder er kniet hin oder er legt seine Hand aufs Herz, hebt seine Hand. Das ist euch überlassen. Ich glaube, es ist gut, man drückt eine Entscheidung auch in irgendeiner Form aus. Und deshalb möchte ich jetzt einfach als erstes fragen, willst du dich jetzt für Jesus entscheiden? Heraustreten aus der großen Menge der Zuschauer und sagen, ja, ich vollziehe jetzt den Herrschaftswechsel. Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Dann kannst du diesen Schritt jetzt gehen. Und Herr Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden, der diesen Schritt geht, darum, dass du ihn oder sie füllst mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du jetzt herantrittst und dass du ja voller Liebe und Eifer bist für jeden. Sei gesegnet in Jesu Namen. Ja, und dann denke ich, dass es viele mehr sind, die sagen, ja, ich bin vielleicht ein bisschen passiv geworden, nicht mehr auf der Zuschauerbank und ich spüre die Herausforderung, dass ich mich auch ein Stück weit zur Jüngerschaft bekehre. Das heißt, dass ich bereit werde, auch jetzt Schritte zu gehen, dass ich ja tatsächlich Jesus folge, mein Haus auf Felsen baue. Und wenn du diese Entscheidung jetzt so für dich treffen willst, dann Neuanfang auch zu machen, dann lade ich dich ein, das tu es jetzt. Gib es Jesus zum Ausdruck. Und ich möchte einen Augenblick Stille auch zulassen, dass du für dich selbst auch beten kannst. Ich werde dann auch noch beten. Jünger wird man unterwegs. So segne uns aber auf diesem Weg, wo wir dir nachfolgen, Schritt für Schritt, Herr. Und führ uns in unsere Berufungen, Herr, und deine Wege. Ja, und dann gibt es einfach ja ganz konkrete Schritte. Und vielleicht hast du beim Themenplan für die Bergpredigt schon was gesehen. Vielleicht geht es ums Gebet, vielleicht geht es ums Geben, vielleicht auch mal um dein Herz. Dort groß reine zu machen, Lasten abzulegen. Nimm dir nicht zu viel vor, sondern tu den nächsten Schritt, den Jesus dir jetzt aufs Herz legt. Und entscheide dich dafür jetzt für einen konkreten Schritt. Herr Jesus, so siehst du uns und du liebst uns, Herr. Du glaubst auch an uns und dafür möchte ich dir danken. Und ich segne meine Schwestern und Brüder, alle Menschen hier und bitte dich, Herr, führ uns in dein Leben, in dein Licht, Herr. Und danke, dass wir gemeinsam dir nachfolgen dürfen. Du bist mein Glück, du bist unser Glück, Herr. Ehre sei dir. Amen.